Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus Hannover. Ich hoffe, Sie haben einen schöneren Morgen als ich. Hannover, das Wetter ist wirklich nicht so, so zu highlighten und ich hoffe, Sie haben es besser. Und 3 Tage vor Chinese New Year und ich freue mich, dass wir heute uns hier treffen, um über wichtiges China-Thema zu sprechen. Willkommen zu China-Webinar-Talkshow Xiaolong Hu. Wie gewohnt diskutieren wir über management-relevante Themen für den deutschen Mittelstand mit Geschäft in bzw. mit China. Immer aktuell, immer relevant, immer gut gelaunt. Und mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Moderator. Heute haben wir wirklich ein Thema: Investitionskatalog, Ihr strategischer Kompass für den Markterfolg ist wirklich ein Thema, aktuell, relevant und gut gelaunt sind wir sowieso. Und wir haben folgende Gäste für Sie eingeladen, die ich hier jetzt auch im Einzel vorstellen werde. Ich freue mich riesig, dass diese Kollegen heute bei mir sind. Zuerst freue ich mich auf Beatrix Krein. Beatrix ist Founder von BC Consult und sie ist Automotive- und Markt-China-Expertin und eine sehr gern eingeladener Gast bei vielen öffentlichen Medien und ist auch Direktor von KAK, steht für Center Automotive Research. Und gerade aus der Automotive-Sicht würde Beatrix sagen, viele Automotive-Manager bereuen heute, warum haben wir früher nicht diesen Investitionskatalog Chinas besser studiert. Und aber wir können in die Zukunft schauen. Beatrix, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
Hallo, grüße euch alle.
Mein nächster Gast ist Daniel Berger und alles, was zur Gründung, Erweiterung von Investitionen, EAC, ich mache heute mal Werbung. EAC ist ein sehr, sehr guter Partner für deutschen Mittelstand. Und was auch interessant zu erwähnen ist, seitdem Daniel ein paar Fotos von seiner Vergangenheit in LinkedIn gepostet hat, ist er plötzlich viral geworden, ist sehr bekannt geworden in LinkedIn-Community. Und jetzt weiß ich auch, er ist 30 Jahre schon in Asien und davon 27 Jahre China zum Beispiel. Also ich freue mich, Daniel, dass du heute da bist und danke für deine Zeit.
Gerne. Hallo.
So, ja, selber ein Top-Berater und Top-Marktexperte braucht auch häufig Rat von einem Rainer Burkhardt. Er sieht nicht nur Eisberg von Titanic, er rät frühzeitig eine andere Route. Das würde ich so bezeichnen, was Rainers Rolle ist. Und wir freuen uns, dass er heute auf seinem Radarbild der chinesischen Gesetze und Regelwerke uns auf die eine oder andere Gefahr aufklären wird. Rainer, danke für deine Zeit.
Shalom, danke für die Einladung.
Ja, mein vierter Gast, Dr. Chen Xi. Xi ist COO von der Mittelstand oder beziehungsweise große Mittelstandfirma Wago. Und Xi war auch CEO Operations für den Familienunternehmen Claas. Und insofern freue ich mich sehr, dass Xi heute bei uns ist. Er wird aus der Unternehmenssicht als Manager berichten, inwieweit für den deutschen Mittelstand Investitionskatalog für seine eigene Strategiebildung wichtig ist oder wie man sie nutzt. Xi, danke für deine Zeit. Grüße nach Tianjin.
Ja, hallo zusammen, Shalom. Vielen Dank für die Einladung.
Die Regeln des China-Geschäfts ändern sich. Etablierte Märkte werden zum Preiskampf. Margen schmelzen. Die Zukunft liegt in neuen, lukrativen Wachstumsfeldern. Ihr strategischer Kompass für diese neue Ära ist der offizielle Investitionskatalog. Er zeigt exklusiv, wo China ihr Know-how und Kapital sucht. Nutzen Sie ihn als Hebel für Ihren Markterfolg.
nötig ist mit diesem.
Ja, also in unserem ersten Abschnitt unserer heutigen Diskussion geht es um, was ist eigentlich Investitionskatalog? Daniel, die Frage an dich als erfahrener Managementberater. Wenn du jetzt einem Kunden erklären möchtest, der nach China kommt und du ihm dann erklärst, schau bitte Investitionskatalog an, was ist das für ein Dokument? Wie weit ist das wichtig für ihn? Wie würdest du es in zwei, drei Sätzen erklären?
Also ich würde kurz und knackig würde ich Ihnen das erklären, dass das eine Indikation ist, wo Potenziale in der Zukunft noch in China vorhanden sind. Ja, das ist und ich würde ihm auch anraten, das mal im Detail zu lesen und nicht nur die Executive Summary zu lesen, sondern da steht ganz, ganz viel auch zwischen den Zeilen. Wenn man sich insbesondere auch mal die Industriezweige anschaut und nicht nur die Industriezweige, sondern auch die entsprechenden Wertschöpfungsstufen, dann sieht man ganz genau, wo China weiterhin Lücken schließen muss und möchte und idealerweise mit ausländischem Kapital und das auch entsprechend honoriert. Und das ist schon sehr wichtig, sich das im Genauen anzuschauen. Den dritten Hinweis, den ich Ihnen geben würde, niemals isoliert betrachten, sondern im Gesamtkontext der chinesischen Industrieplanung.
Wunderbar. Gibt es da Ergänzungen, zum Beispiel Beatrix?
Ich denke, das ist eben genau der Rahmenpunkt, um den es hier geht. In welche Richtung entwickelt sich China? Möchte es sich weiterentwickeln? Und es geht tatsächlich nicht nur um bereits existente Punkte. Man weiß ja nun auch, dass gerade in diesem Jahr, in ja noch nicht mal 3 Wochen, 4 Wochen, der 15. Fünfjahresplan offiziell gelauncht wird. Und auch hier gibt es natürlich Punkte, die hier mit einfließen. Man sieht eben auch tatsächlich, in welche Richtung sich China weiterentwickeln möchte. Eins der großen Themen zum Beispiel, was immer wieder auftaucht, ist natürlich alles rund um Wasserstoff, Energie. Aber das geht natürlich dann, wenn man sich den Investitionskatalog anschaut, auch in welchen Bereichen hier zum Beispiel das angebracht wird. Aber das ist nur ein kleines Beispiel. Es eröffnet einem wirklich viele Potenziale. Es gibt 14 Kapitel insgesamt und innerhalb dessen nochmal eben die einzelnen Wertschöpfungsketten. Es gibt eine regionale Aufteilung, welche Regionen, sprich Provinzen oder auch autonome Gebiete und regierungsfreie Städte hier insbesondere gefördert sind. Und auch hier lohnt es sich wirklich ins Detail zu gehen, weil sich teilweise diese Punkte nicht unbedingt decken.
Ja, und du hast ja auch erwähnt, es gibt ja zwei Herausgeber. Was sind diese Organisationen und welche Rolle haben sie?
Es ist zum einen das NDRC, also die National Reform and Development and Reform Commission. Der Name Kommission könnte fehlleiten. Es ist aber auf Ministerrang, im Ministeriumsrang. Es ist eigentlich, sagen wir gerne so, das zentrale Ministerium. Die Sonne, um die sich alle anderen Ministerien wie ein Planet ranken. Diese Erklärung hat mir übrigens mal jemand vom NDRC gegeben. Es ist das Ministerium, was wirklich am längsten vorausplant. Dann natürlich das MOFCOM, Ministerium of Commerce. Und diese beiden sind eigentlich hier die leitenden Faktoren. Und innerhalb des MOFCOM gibt es dann eine Abteilung, einen Bereich kann man auch sagen, der hier dann das Ganze wirklich den Investitionskatalog federführend vorantreibt. Das ist die CIPA, China International Promotion Agency. Ich glaube, da kommen wir aber später noch mal ein bisschen drauf.
Ja, Rainer, wie bindend ist dieses Dokument oder ja, wie verbindlich ist dieses Dokument?
Also, Beatrix hat es ja gerade schon gesagt, es ist eine Verordnung, um das konkret zu machen, es ist eine Verwaltungsverordnung auf Ministeriumsrang. Insofern ist es verbindlich, aber weniger mit Bindungswirkung für die ausländischen Investoren, sondern eher für die Behörden, die sich nach diesem Dokument, nach der Positivliste richten müssen. Und auch noch in Ergänzung zu Daniel, vollkommen richtig. Daniel sagte, nicht isoliert betrachten, dem kann ich nur beipflichten. Warum? Weil natürlich die Positivliste nicht alleine steht, sondern interdependent mit anderen Dokumenten. Beatrix hat gerade schon gesagt, den 15. Fünfjahresplan. Es gibt aber auch noch die Negativliste. Es gibt die Made in China Regulations. Es gibt noch zwei, drei andere Regulierungen, die darauf Bezug nehmen. Und die sollte man alle im Kontext betrachten, weil es letzten Endes auch hilft, den Katalog besser zu verstehen. Der Katalog ist in der Tradition abstrakt genereller Formulierung abgefasst. Das heißt, es gibt gegebenenfalls Interpretations- oder Auslegungsmöglichkeiten. Und die Gesetze, die dann flankieren bzw. ergänzend sind, die helfen, so zu interpretieren oder so auszulegen, dass das auch im Sinne der Behörden ist.
Und Daniel, du hast ja zum Anfang gesagt, das ist lohnenswert, das ist wichtig, das zu studieren. Gibt es da Beispiele, wenn man das nicht macht, oder gibt es Beispiele, wenn man davon profitiert, wenn man das studiert? Wie kannst du das denn einem Kunden vielleicht plastischer erläutern?
Naja, also was ist das Risiko, wenn man es nicht versteht? Ist ganz klar, dass man möglicherweise Chancen verpasst. Beatrix hat das ja angedeutet oder du hast es angedeutet. In der Automobilindustrie ist ein Thema, Wasserstoff das andere. Bei der Automatisierung, glaube ich, hätten wir alle schneller sein können. Also die Richtungen der chinesischen Regierung misszuinterpretieren oder nicht wahrzunehmen, könnten dann auch negativ aufs Geschäft einfließen. Ich habe hier nochmal einen Chart, weil wir gerade über die Isolation und die integrierte Betrachtung gesprochen haben. Also insgesamt, jetzt nehmen wir noch den anderen Punkt, und zwar was Anfang des Jahres. Rainer, du hast ja auch dazu dich ausführlich geäußert in deinen Newslettern. Da steht ja noch was ganz anderes, zum Beispiel der Standard für das öffentliche Einkaufsverhalten und die Vorschriften zur Bevorzugung lokal produzierter Produkte. Und ich habe da mal versucht, so ein bisschen dann den Zusammenhang darzustellen. Punkt ist natürlich, dass das alles integrierte Programme sind, um natürlich Chinas technologische Unabhängigkeit weiter zu forcieren. Wir kennen das alle. Das Made in China-Programm, das vor einigen Jahren mal aufgelegt wurde, ich habe es bewusst grau markiert, weil das wird im öffentlichen Sprachgebrauch gar nicht mehr so gepusht, weil die Chinesen natürlich gemerkt haben, oh, unsere internationalen Handelspartner sind dadurch auch verschreckt und in Aufruhr gebracht, ähnlich wie das Belt Road. Aber es ist natürlich im Gesamtkontext zu betrachten, dass China natürlich an der technologischen Unabhängigkeit arbeitet. Ja. Von daher natürlich auch der etwas umfangreichere 15. Fünfjahresplan. Da stehen natürlich nicht nur vier Kernindustrien, die weiter gefördert werden, wie zum Beispiel Luftfahrt, neue Energien, sondern auch sechs, glaube ich, zukunftsorientierte Industrien, wie zum Beispiel Quantentechnologie, 6G-Kommunikation, Hydrogen. Und dann gehen wir nochmal weiter, wo können wir dann eigentlich die ausländischen Unternehmen noch gut einbinden? Und das ist eben die Reflexion des Kataloges für ausländische Investitionen. Es heißt jetzt nicht, dass bestehende Unternehmen hier in China jetzt direkt zur Behörde gehen können und sagen, ich brauche jetzt mal Fördermittel oder Subventionen für meine Produktionsmaschinen. Es ist schon eher in die Richtung gedacht für Neuinvestitionen, Neugründungen. Aber es kann natürlich auch sein, dass bestehende Unternehmen hier Teile ausgründen oder neue Niederlassungen gründen, um eben bei diesen Industrien teilhaben zu können. Ich gebe euch vielleicht mal ein Beispiel, da kann aber die Beatrice noch mehr zu sagen. Das sind zum Beispiel mal sechs ausgewählte Industrien, die da im Investitionskatalog drinstehen. Ne? Also Biomedizin, Energieausrüstung, nach wie vor ein wichtiges Thema. Natürlich auch hochwertige neue Materialien, aber auch Automobil ist nach wie vor ein Thema, wo die Türen offen sind. Aber das sind mal einige Beispiele. Das Dokument ist lang, es lohnt sich aber, dies zu lesen. Aber nochmals, insgesamt Betrachtung natürlich studieren und lesen, wo will China hin, wo will China die Industrien entwickeln und wo gibt es für uns noch Windows of Opportunity sozusagen. Das ist mir wichtig, zu das interpretieren. So, ich stoppe das jetzt mal, ich kann das jetzt auch wieder ausblenden, aber das ist mal ein Punkt, den ich einfach nochmal in diesem Kontext erwähnen wollte. Jetzt habe ich deine bisschen umschifft. Ich weiß, aber ich habe es vielleicht mal ein bisschen mehr holistischer versucht zu erklären.
Ja. Im Namen von dir darf ich auch den Zuschauer jetzt sagen, wer Interesse ist, dann auch gerne bei Daniel oder bei mir melden und wir würden das komplette Unterlagen auch verteilen an Interessenten. Jetzt zurück zu unserer Diskussion, das Dokument studieren. Vielleicht auch mal interessant zu verstehen, gerade die Entwicklung dieses Dokument angeht. Ich weiß nicht, ob vielleicht Beatrix oder vielleicht auch Rainer. Wie haben sich dieses Dokument von der Struktur, von der Inhalt sich weiterentwickelt? Wie können wir daraus ablesen von der Entwicklung?
Ladies first.
Über die Jahre.
Ich denke, wir machen das gemeinsam ganz gut. Also es hat sich tatsächlich seit 1995 wurde eben dieser Katalog, wenn man jetzt mal insgesamt so nennt, entwickelt. Tatsächlich hat er sich aber über die Zeit auch verändert in seiner Struktur, in seinem Umfang insbesondere eben auch. Und es war eine Positivliste, eine Negativliste, je nachdem, wann man mal reingeschaut hat. Ich hatte mir noch mal zurückgeschaut. Das erste Mal, wo ich mit dem Katalog in Berührung kam, war ungefähr 2010. Und natürlich habe ich, Automotive Girl, hier natürlich sehr darauf geschaut. Es war auch schon immer drin. Und wie gesagt, es sind nicht immer alle Industrien erfasst gewesen. Hatte dann über den Zeitlauf mir das nochmal angeschaut, zum Beispiel unser geliebtes Thema Elektromobilität. In der Ausgabe, die ich mir dann da angeschaut habe, war alles, was man an Komponenten für Elektromobilität brauchte, Motoren, Batterien, war alles eigentlich wirklich abgebildet. 3 Jahre später war alles wieder raus, beziehungsweise insbesondere der Bereich Elektromotoren. Und nochmal ein paar Jahre später war es wieder drin. Die Sache ist also, man sieht hier auch die Entwicklung, wo die Regierung natürlich nach Rücksprache mit den entsprechenden Industrien dann meint, dass man doch noch etwas bräuchte. Und es kommt natürlich dann immer auf die Komponenten an. Und darum ist es eben extrem wichtig, sich auch zum Beispiel jetzt für den Automobilbereich dann die neuesten Regularien für die Schaffung von neuen Automobilproduktionen oder auch Komponenten anzuschauen. Das sind übrigens Dokumente, die grundsätzlich auf der Government-Seite zu finden sind. In Chinesisch am leichtesten. Dann einfach mein Tipp umwandeln, dieses PDF, was man auch wirklich als PDF runterladen kann, dann umwandeln in Word-Dokument, durch DeepL jagen und dann ist das eigentlich relativ gut schon mal übersetzt. Aber wie eben auch Daniel schon sagte, es ist extrem wichtig, dann mit Menschen, die sich eben in der Materie auskennen, dann wirklich zu beraten, was sind denn die angrenzenden Bedingungen. Zurück zum aktuellen. Der aktuelle Investitionskatalog ist sogar erweitert von dem vom 2022. Das ist quasi Ende 2022 kam er raus, für 2023 dann geltend, ab 2023. Er ist erweitert und eben seit diesem vorletzten Investitionskatalog ist er eben auch erweitert um Regionen, die zu fördern sind. Das bedeutet eben, dass hier die Regierung sehr gerne Industrien, ich nehme es mal wieder aus dem Automobilbereich, aber wie gesagt, es gibt auch viele andere Industrien, es sind 14 Kategorien mit Unterkategorien, dass hier zum Beispiel gerade der Automobilkomponentenbereich in Regionen auch geschickt werden soll, die momentan noch nicht so gut entwickelt sind. Also auch hier ganz, ganz wichtig, dieser Katalog lebt. Er entwickelt sich weiter nach den Bedarfen. Rainer, jetzt zurück zu dir.
Ja, du hast schon gesagt, also ich glaube, man kann, eigentlich sind es ja zwei Kataloge. Ne? Es gab von 95 bis 2017 einen kombinierten Katalog, der war in drei Sektionen eingeteilt, gefördert, beschränkt, erlaubt und verboten und alles sozusagen negativ definiert. Der vierte Teil, der war nicht beschrieben, sondern alles, was nicht in diesen drei Katalogen abgedeckt wurde, das war erlaubt. Und wie gesagt, 2017 gab es dann zum ersten Mal, dann hat man diesen konsolidierten, diesen Dreifachkatalog abgeschafft, hat eine Positivliste, ich nenne den Investitionskatalog immer Positivliste geschaffen. Man hat eine Negativliste geschaffen. Und interessanterweise, wir haben uns natürlich die Zahlen im Vorfeld angeschaut. Die Komplexität beziehungsweise die Positionen der Industrien im Positivkatalog sind seit 2017 kontinuierlich gestiegen. Das heißt, es ist nicht so, dass 1995 ganz viele Industrien aufgelistet waren und jetzt wird es immer weniger, weil die Industrien, in denen ausländische Investitionen willkommen geheißen werden, abnehmen, sondern es ist so, dass die Kataloge immer spezifischer werden. Ich glaube, Daniel hat es vorhin schon gesagt, wir haben 1679 Positionen in dem Katalog und genau das, was Beatrix gesagt hat, diese Positivliste ist in zwei Teile geteilt. Der erste Teil gilt landesweit mit heutzutage 619 Positionen. Und dann gibt es den regionalen Katalog, der hauptsächlich auf die, ich sag's mal, wirtschaftlich unterentwickelten Provinzen bzw. Regionen zielt. Und der hat 1060 Positionen.
Das finde ich ja 2000. Sehr, sehr interessant, Reinhard. Ja. Sag mir mal rein, und zwar, bitte. Du hast ja gesagt, die Katalog zeigt immer mehr Themen, immer spezifischer. Ich würde sagen, eine Hypothese abbauen, das ist sogar positiver für den deutschen Mittelstand. Früher Absolut. Hat man als chinesische Regierung vielleicht nicht so viel Wirtschaftswissen, deswegen kann man ja nicht so die Frage stellen, was man braucht. Und das ist ja ein Katalog, wo China Hilfe braucht. Und früher hat man wahrscheinlich nicht so spezifische Frage gestellt. Können. Jetzt hat man viel genauer die Fragestellung formuliert und Nische identifiziert. Und für den deutschen Mittelstand, wo die eigentlich Spezialisten sind in einzelnen Nische, da können sie viel leichter das Matching finden und dann das Geschäft in China sozusagen gründen. Ne?
Absolut. Um da gerade noch die Zahlen dran zu hängen, Shalom, 2017 oder von 2017, der ersten Positivliste, die sozusagen alleine gestanden hat, bis zur 2025er Liste, die jetzt in 2026 gültig geworden ist, hat sich die Anzahl der national oder der landesweiten Positionen verdoppelt. Ja, 2017 waren es 348 Positionen, mit dem neuen Katalog sind 619. Und auch die regionalen Punkte haben sich nicht ganz verdoppelt, aber doch erheblich vermehrt von 639 2017 auf 1060 mit dem neuen Katalog. Also hier sehen wir schön, wie es genau das, was du gesagt hast, es wird spezifischer ausgeschrieben, in welchen Industrien eben ausländische Investitionen erwünscht sind.
Ganz korrekt. Jetzt gucken wir mal einen Blick in die Realität. Du hast ja für zwei große deutsche Mittelstand gearbeitet. Wie wichtig ist dieses Dokument Investitionskatalog China für euch in der Strategiebildung? Und ist es so eine Art Checkliste oder holt ihr diesen Dokument aus für Strategie, Review oder Workshop? Wie konkret wird es dann in eure Strategiearbeit eingebunden?
Vielleicht muss ich nicht so speziell auf die Unternehmen oder beziehungsweise auf den Unternehmen, wo ich früher der Mehrtasche herstelle, in der Richtung erwähnen. Aber insgesamt war es so, ne, als ich vor, ich würde sagen, auch unterstreichen würde ich das mal so auch, was die Kollegen gesagt hat, ne, vor 28 Jahren, als ich nach Deutschland zum Studium gekommen bin, habe ich zum ersten Mal das Wort Planungssicherheit gehört. Und ich denke, für uns, die Deutschen, spielt die Rolle Planungssicherheit eine wichtige Rolle. Und aber man, dass man diese 5-Jahres-Planung von der chinesischen Regierung schaut, ich denke, könnte jeder das mal sagen, ne? Die Planungssicherheit hier ist sehr hoch. Und auch finde ich diesen Punkt, was Beatrix vorher erwähnt hat, dieses Thema Entwicklung von diesem Dokument in der Richtung Elektromobilität, ne? Da kann ich auch einen Punkt bestätigen, ne? 2009, 2010, nach meiner Zeit bei Daimler, war ich als Unternehmensberater und wir haben so tatsächlich auch Automobilhersteller, aber auch Tier-1-Zulieferer damals beraten, ob man das in diesem Bereich Elektromobilität einsteigen muss, ne? Da war so der große kanadische österreichische Automobilzulieferer hat uns beauftragt, dieses Thema zu untersuchen. Wir sind damals auch zu der Erkenntnis gekommen, na, das lohnt sich nicht wirklich, in diesen Bereich einzusteigen, weil ja die Preis immer noch oder beziehungsweise die Kosten in der Absehenszeit nicht zu sehr schnell zu reduzieren reduziert werden könnte. Ne? Und dann sehen wir danach, als die chinesische Regierung diese Investitionskatalog 2013 wieder dieses Thema eingebracht hat und dann auch massiv in diesem Bereich investiert hat. Und dadurch, dass China jetzt, ich denke so 10 Jahre nach, hat China immer mehr, sagen wir mal so, diese Gewicht, ne, diese in diese globale Wertschöpfung und Industrie, da alles, was man jetzt sagen kann, was die chinesische Regierung als strategische Ziele gesehen hat, dann wird das an der Stelle auch unheimlich viele sagen wir, Resource eingepumpt. Und dann an der Stelle, auch wenn das momentan, dass man nicht so viele Chancen sehen, beziehungsweise die Kosten nicht so schwer zu optimieren gibt, dann besteht doch eine Möglichkeit. Ich meine, so nachrein, ne, weiß man immer besser, aber an der Stelle ist es sicherlich ein Punkt, was wir als deutsche Unternehmen, mittelständische Unternehmen, auch wenn wir nicht unbedingt vorhaben, neue Standorte in China zu investieren. Aber ich denke, wir suchen weiterhin in China neue Anwendungen, wo auch gerade die USP von der typischen deutschen Unternehmen von der Kunden wirklich gerne bezahlen wird, nämlich das an der Stelle Innovation und Qualität. Und da wollen wir an der Stelle auch, sollten wir das mal drauf achten.
Eine kurze Pause, dann kommen wir zu dem Kommentar von Beatrix.
Hallo, mein Name ist Rainer Burkhardt, ich bin deutscher Rechtsanwalt, lebe und arbeite seit 27 Jahren in China. Mit meinem chinesischen Partner haben wir vor 11 Jahren die chinesische Rechtsanwaltskanzlei Burkhardt und Partner gegründet. Wir beraten den deutschsprachigen Mittelstand in allen unternehmensbezogenen Belangen in China. Legitimiert, praxisnah und kompetent. Sprechen Sie uns an.
Danke für die Performance von Rainer in der Pause und dann kommen wir zu Kommentar von Beatrix.
Ja, es ist tatsächlich eben diese Gesamtheit nochmal hervorzuheben der chinesischen Dokumente, nenne ich es mal allgemein. Es sind eben nicht nur der 15. Fünfjahresplan, der Investitionskatalog, sondern wirklich für die eigene Industrie zu schauen, was geschieht hier immer wieder in China an Gesetzen, Richtlinien, um eben wirklich zu sehen, in welche Richtung das geht. Das hätte man, wenn wir es gerade von der E-Mobilität hatten, tatsächlich schon sehr früh sehen können. Es gab die erste NEV-Policy in 2009, wo das schon davor eigentlich auch von E-Mobilität oder diesen Xin Nongyuanche, also New Energy Vehicles, gesprochen worden ist. Ich sage immer ganz gerne, die chinesische Regierung spielt Poker mit uns, aber sie zeigt uns die Karten. Wir sind nur teilweise wirklich nicht so intelligent, zum Beispiel mal zu schauen, was passiert hier. Und da ist dann eben gerade mit Menschen, mit Firmen wie die von Rainer, von Daniel, dann eben auch zu sprechen oder mich wirklich zu sprechen, sagen, was passiert hier eigentlich? Natürlich, wir können nicht immer dann für jede Industrie dann das haben, aber ich glaube, wir haben die Teams und das Verständnis, wie wir suchen müssen danach. Und wie gesagt, man kann sich diese Dokumente wirklich herunterladen, im ersten Ansatz selbst durchlesen. Und ich glaube, jeder Justiziar kann hier auch dann sehr schnell erkennen, um was es geht. Aber es geht dann eben auch weiter. Das sind alles keine Selbstläufer, sondern man muss wirklich dann daran arbeiten, in welcher Art und Weise kann ich denn nach China hineinkommen? Was sind das für Risiken auch teilweise? Ist ja nicht nur, weil dann eine offene Tür ist, dass man ja alles abgeben muss an der Grenze, sondern wie kann ich eben auch meine Intellectual Property schützen? Also es gibt noch eine ganze Masse, die man im Nachgang bearbeiten muss, aber eben auch immer wieder aktuell dabei zu bleiben.
Ja, ich sehe das genauso, Beatrix. Wir sind ja alle Optimisten und sehen das alles positiv und nicht negativ. Und genau das, was du gesagt hast. Xi hatte im Vorfeld eine schöne KI-Zusammenfassung kreiert. Und da war ein Wort dabei. Juristen schreiben ja lieber ihren Kram selbst. Aber da war ein Wort dabei. Technologie und Innovationskompass Xi. Das fand ich echt gut. Denn genau das ist es, wenn man das sozusagen rumdreht und nicht als Korsett betrachtet, sondern als Chance betrachtet, genau das ist es. Es ist ein Technologie- und Innovationskompass, der mir zeigt, wo die Zentralregierung die Wirtschaft in den nächsten Jahren hinhaben will. Und ich kann das als Anregung für meine R&D nehmen. Ich kann das als Anregung für meine Produktforschung und Entwicklung nehmen, um mich letzten Endes auf den zukünftigen Demand schon einzustellen. Finde ich eine gute Sache.
Mhm. Das würde ich gerne die Frage auch etwas intensivieren und an Daniel geben. Und zwar, vorhin hat ja Beatrice gesagt, die chinesische Regierung spielt mit uns Karte, aber sie zeigt uns eigentlich auch die Karte. Das ist ja total aktuell, diese Sprache in der Politik gibt es ja auch. You have the cards. Ne? Welche Karte haben wir denn jetzt, Daniel? Du hast ja vorhin auch ein bisschen gezeigt, die Industrieschwerpunkte, die Technologieschwerpunkte von der Investitions Katalog. Welche konkrete Karte geht es darum? Welche Zukunftsbranche siehst du persönlich sehr viel Chance in China für den deutschen Mittelstand?
Naja, es sind vor allen Dingen die Branchen, ich meine, da kann man sich jetzt einige beispielsweise rausziehen, aber ich versuche es mal ein bisschen zusammenzufassen. Es sind vor allen Dingen die Industrien. Das ist jetzt auch keine, erzähle ich jetzt nichts, kein Geheimnis, aber es sind vor allen Dingen die Industrien, wo China halt noch klare Lücken hat. Da steht halt in diesem Katalog drin. Und ich sage mal vielleicht nochmal ganz kurz, wenn ich nochmal zurückgehen kann zu deiner Eingangsfrage, ne, wenn ich mit ausländischen Investoren spreche, dann ist die erste Frage wahrscheinlich erstmal, Herr Berger, was geht denn noch in China, bevor die zweite Frage oder die dritte Frage oder vierte Frage dann auf den Investitionskatalog geht, ne? Die sagen natürlich auch, China, die Wirtschaft schwächelt, es gibt einen Haufen Risiken, Immobiliensektor, Überkapazitäten, also einen Haufen Probleme, ja, die gibt es, aber China wächst immerhin noch mit 5% und bleibt mit knapp 20% von der globalen Wirtschaft still der Wachstumsmotor, ne? Also man kann natürlich aus unterschiedlichen Seiten darauf schauen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass es unheimlich viele Opportunitäten und Möglichkeiten in China gibt. Der Kuchen ist halt kleiner geworden, siehe Automobilindustrie, weil nun mittlerweile auch die erstarkten chinesischen Unternehmen mitspielen wollen. Aber ich glaube, der Investitionskatalog und auch die Fülle des Investitionskatalogs, die Auflistung der Industrien, wo es Lücken gibt, wo die Tür noch offen ist, zeigt eigentlich, dass und solange es den Katalog noch gibt und je umfangreicher er ist, desto deutlicher sind eigentlich noch die Chancen für ausländische Unternehmen in diesen Bereichen und in China allgemein. Und ich versuche natürlich und versuche jetzt mal ein bisschen vom oben auf die Entwicklung zu schauen und versuche, ich habe da auch noch keine Antwort drauf, aber ich versuche natürlich in den letzten Monaten jetzt auch eine Korrelation zwischen dem Investitionskatalog und der Breite des Investitionskataloges und der Entwicklung der ausländischen Direktinvestitionen zu finden. Wisst ihr ja alle, zähle ich nichts Neues, glaube ich, Peak war 2022 mit knapp 190 Milliarden. Dann ab da ist es runtergegangen, und zwar massiv. Und wir waren, glaube ich, im letzten Jahr bei knapp über 100 Milliarden US-Dollar ausländische Direktinvestitionen in China. Also es ist fast die Hälfte. Und das sieht natürlich auch China, das sieht die chinesische Regierung, die nach wie vor auch ausländische Direktinvestitionen braucht, auch für die Weiterentwicklung der Wirtschaft hier. Und vielleicht mal in die Gruppe. Also ich sehe da, ich weiß noch nicht, ob das eine direkte Korrelation ist, aber die chinesischen Entscheider, die lesen natürlich auch die Statistiken und die sehen natürlich, was passiert. Und das ist vielleicht auch ein Stück weit Entgegenwirkung, dass die Tür doch wieder etwas weit aufgemacht wird, als wir alle vor vielen Jahren angenommen haben.
Ich nutze die Zeit, um ein paar Antworten an die Kommentare zu geben, was sie im Chat gibt. A, wenn da Interesse gibt an Unterlagen oder an die erwähnte PDF-Links oder Dokument-Link zu runterladen, dann gerne über mich. Ich verteile das später an die Teilnehmer, die Interesse haben. Und das Zweite ist, wir haben eine Anfrage bezüglich Schulung in Joint-Venture-Struktur in China. Ich denke, da haben wir hier die richtige Expertin hier in der Runde schon. Was ich aber gerne mit dieser Kommentar quasi ergänzend in die Runde fragen möchte, da ist frei, wer antwortet. Und zwar, früher war das ja so, dieser Investitionskatalog hat eine Konsequenz zu, welche Industrie kann man nur Joint Venture gründen, um in China tätig zu sein. Gibt es diese Vorschrift noch?
Also die Vorschrift gibt es noch, die steht aber jetzt nicht mehr in dem Gesamtkatalog, also die stand früher in dem Gesamtkatalog drin, steht aber jetzt nicht mehr in unserer Positivliste drin. Und die ist tatsächlich auch auf, ich sag's mal, ganz wenige Industrien, die insbesondere kritische Infrastruktur beinhaltend runtergebrannt. Also insofern, ich sage es mal, für die normalen Industrien abseits von Atomkraftwerken und gut, Flugzeuge kann man auch dazu rechnen zu den normalen Industrien, aber alles, was sozusagen allgemeine Industrie ist, haben wir heute keinen Joint Venture-Zwang mehr. Überall dort, wo es kritisch ist, Stromnetze etc., da ist weiterhin entweder eine Investition ganz verboten. Es gibt ja immer noch eine Verbotsliste, einen Negativkatalog, hatte ich vorhin erwähnt, oder eben mit einem entsprechenden Joint Venture-Zwang belegt. Aber Beatrix weiß, dass der berühmteste Joint Venture-Zwang, der ist ja mit Tesla aufgehoben worden.
20 Aktien schon, quasi noch nicht mal Tesla, sondern eben insgesamt. Das ist dann hier im Bereich der Automobilproduktion. Die Zulieferer waren schon 10 Jahre vorher befreit, so aber tatsächlich, dass es keine mehr gab. Man hat es noch weiter geführt und darum heißt es ja auch jetzt mittlerweile nur noch die Kooperation, wenn zum Beispiel Stellantis und Leapmotor oder DeSaic und Audi etwas zusammen machen. Das ist wirklich, aber es kann natürlich über andere Mittel, kann es natürlich immer noch eingeschränkt werden. Wie gesagt, das ist ja dann wirklich in der einzelnen Durchführung, wie wird es gemacht? Hier gibt es auch noch immer noch viele Möglichkeiten. Doch wenn ich mir auch die Verlautbarung zum Beispiel durchlese, die es zum Investitionskatalog gab, ist eben auch auf der einen Seite, dass hier nicht nur das MOFCOM, also Ministry of Commerce mit der CIPA hier ganz gewaltig voranschreitet, sondern eben auch das NDRC hier aufgefordert ist, dass die Behörde an sich, dass sie eben hier gemeinsam voranschreiten, um eben dem internationalen Umfeld die Möglichkeit zu geben, an den Entwicklungspotenzialen Chinas teilzuhaben. O-Ton aus dieser Verlautbarung. Also das ist schon auch die Aufforderung an eben diese Behörde, die CIPA, hier wirklich sehr proaktiv voranzugehen. Das hat schon eigentlich vor 1-2 Jahren wirklich angefangen, etwas intensiver zu werden. Aber man rennt hier offene Türen ein, wenn man zum Beispiel die CIPA in Frankfurt für Europa anruft oder aber auch in Ungarn sitzt sie dann für das, sagen wir mal, nicht deutschsprachige Ausland. Will jetzt nicht hier dann die große Werbung für die CIPA machen, aber es ist eben die erste Adresse, die auch hier direkt vor Ort ansprechbar ist.
Ja, und die Frage, Werbung, ja, bitte.
Und die Frage, Shalom, ist, ob man heute eigentlich noch zeitgemäß von einem Joint Venture Zwang sprechen kann. Ne? Also vielleicht sollte man überlegen, von einer Joint Venture Möglichkeit zu sprechen. Warum? Wir lesen es und diejenigen von den Zuhörern, die selbst betroffen sind, die wissen das. In einigen Industriebereichen haben die Chinesen ja inzwischen die technologische Führung übernommen. Und da ist die Frage, ob es nicht vielleicht sogar von Vorteil ist, mit dem chinesischen Partner, vielleicht vorher Wettbewerber, ein Joint Venture einzugehen, um umgedreht von den chinesischen Investitionen und Entwicklungen und Forschungsergebnissen zu profitieren. Ich würde es nicht ganz negativ sehen.
Genau, da wollte ich auch hin, und zwar, dass wir nicht nur Werbung für dieses Dokument machen, das ist gar nicht unser Sinn, sondern wir weisen auf die Wichtigkeit, das zu studieren, daraus seine eigene Schlüsse ziehen. Und aus dem Publikum von Herrn Köhler, hallo Herr Köhler, viele Grüße. Und auch nochmal die Frage, gibt es irgendwie Erfahrungen aus eurer beruflichen Tätigkeiten, dass man sagt, ein Feld hat man ausgesucht, aber das ist fehlgeleitet, das ist gar nicht so passiert, wie jetzt im Investitionskatalog steht. Gibt es aus eurem Umfeld, aus eurer Erfahrung solche Fehler oder Erfahrungen?
Dass es im Investitionskatalog
eventuell Bereiche, man folgt und investiert in den Bereich, aber das ist gar nicht so gekommen, wie es ist.
Naja, es ist, wenn ich da vielleicht mal beginnen darf, es ist ja nicht so, dass man, es ist ja ein Hinweis, welche Industrien sind für China wichtig. So, und dafür gibt es unterschiedliche Förderungen. Da gibt es Steuervergünstigungen, dann gibt es Subventionen für Produktionsmaschinen, dann gibt es vielleicht Erleichterungen bei Genehmigungsprozessen. Aber China sagt ja mit dem Katalog nicht, hier, das sind die dollsten Industrien, das sind die Industrien, die mit zweistelligen Wachstumsraten wachsen und wir hier tolle Marge erzielen in den Bereichen. Also von daher muss man es ein bisschen differenzierter betrachten. Es gibt natürlich auch unabhängig davon vom Investitionskatalog und viele, viele Beispiele, ohne jetzt die Namen zu nennen, wo es nicht funktioniert hat. Aber es liegt ja nicht daran, dass die Chinesen gesagt haben, wir wollen jetzt in Biomedizin investieren. Und dann hat sich herausgestellt, dass das in China keiner Biomedizin haben will. Also man muss ein bisschen differenziert betrachten. Es ist immer die Frage, wie macht man es? Macht man es alleine? Macht man es mit einem Partner? Das kann schon erstmal, das ist ja eine Frage davor. Auch da gibt es ja natürlich unterschiedliche Interessenlagen mit dem Partner. Aber wenn man es jetzt beispielsweise allein macht, ist es schon die Frage, wie macht man es denn? Wie tief geht man in die Wertschöpfung rein? Versucht man jetzt nur nach China zu importieren oder ist man auch bereit, in lokale Wertschöpfung zu investieren? Wie stark investiert man? Wo investiert man? Kann man die richtigen Kundensegmente aufreißen?
Ich würde sagen, es gibt zwei Kategorien und ich sehe das so ein bisschen wie die kommunizierenden Röhren. Ne? Es gibt Bereiche, da ist die Zentralregierung reaktiv. Mein Lieblingsbeispiel ist Camping. Camping gehört jetzt zu den geförderten Kategorien. Das war im Grunde genommen vor der Covid-Pandemie und der erzwungenen Reisetätigkeit in China, hätte da keiner dran gedacht. Und das ist ein Boom, der sich ohne gefördert zu werden und ohne irgendwie von der Zentralregierung auf den Plan geschrieben worden zu sein, das ist was sich selbst entwickelt hat in den letzten 4 bis 5 Jahren. Und zwar so, dass es jetzt in dem neuen Katalog drinsteht. Aber natürlich, wir sind in der Planwirtschaft, ist die andere Röhre dann sozusagen Felder oder sind Felder, wo die Regierung sagt, da haben wir noch nichts, da hätten wir ganz gerne was. Und wie Daniel das richtig sagt, ob da dann tatsächlich auch die gewünschte Ergebnis rauskommt, die gewünschten Wachstumsraten, ist alles andere als sicher, ist alles andere garantiert. Das kann auch floppen, gar keine Frage.
Ich bin aber froh, dass Covid nicht in der Investitionskatalog stand. Und
darf eine halbe Minute. Vielleicht ein interessantes Beispiel Solarindustrie. Ich nehme an, ich weiß jetzt nicht in welchen, aber das stand wahrscheinlich auch 2020 oder 2005 vielleicht mal im Investitionskatalog. Ne? Und da haben natürlich auch viele ausländische Investoren in die Industrie auch entlang der Wertschöpfungskette investiert. Ein paar Jahre später hat China natürlich die Subvention der Einspeisetarife gekürzt und da sind natürlich viele Unternehmen, auch Kunden ausländischer Unternehmen, natürlich bankrott gegangen. Das heißt, da haben natürlich auch viele deutsche internationale Unternehmen dran gelitten. Ob das jetzt eine bewusste Fehlleitung war, wage ich zu bezweifeln. Aber das könnte zum Beispiel mal als Beispiel herhalten, zu sehen, okay, da wird eine Industrie hochgelobt, aber das ist vielleicht eine Industrie, die ohne staatliche Lenkung gar nicht wirtschaftlich nachhaltig überleben kann. Also da ist auch jeder Investor selbst angehalten, auch mal nachzurechnen, wie nachhaltig ist die Industrie, komme ich auch ohne Subvention über die Runden. Ne? Aber vielleicht das mal als Beispiel zu dieser Fragestellung.
Ja, Xi, bitte.
Ein Kommentar von meiner Seite ist es so, ob das mal so eine Direktableitung sind, so ein Erfolg oder Misserfolg aus so einer Fehlleitung, aus diesem Investitionskatalog ist, kann ich nicht wirklich, das ist sehr schwer zu sagen, ne? Beziehungsweise andersrum, ne? Eine Subvention oder besondere günstige Industriepolitik aus diesem Investitionskatalog ist keine Garantie für westliche Unternehmen, die in China investieren wird. Weil ich auch so ein reales Beispiel, das betrachten wird, ist das Thema Automatisieren oder so in der Landwirtschaft, ne? Und diese Mechanisieren, ne? Das stand immer in diesem Kataloglist, dass China auch diese High-Tech Agrarmaschinen in China natürlich dieses Thema Nahrungssicherheit spielt eine ganz wichtige Rolle. Natürlich bietet die chinesische Regierung sehr viele Subventionen und das wird auch vorhergesagt, dass diese Landkonsolidierung auch eigentlich eine ideale Umfeld für die westliche Maschinen, also Agrarmaschinen. Deswegen sind auch alle westlichen Agrarmaschinenhersteller in China, egal ob John Deere oder Glas. Aber auf der anderen Seite, ne, das ist wieder keine Garantie für Erfolg. Heutzutage, wenn man das mal nach diese 20 Jahre, 30 Jahre Industriepolitik das geschaut hat, die chinesische heimliche Hersteller haben über 80% Marktanteile gewonnen. Die anderen 20% oder so High-End-Segment kämpfen die westlichen Unternehmen. Und dabei sicherlich gibt es auch eine, sag mal so, dass die westlichen Unternehmen haben diesen Markt etwas nicht richtig geschätzt. Ne? Das gleiche Geschäftsmodell, gleiche Maschinen werden in China auch nicht automatisch erfolgreich sein. Das ist eigentlich, was auch unterschiedlich zu der Automobilindustrie ist. Deswegen sage ich mal so, ne, für mich ist so, was Rainer gesagt hat, ne, dieser Investitionskatalog ist ein Kompass. Aber dieser Kompass, auch mit einer dichten Kompass, mit einer dichten Landkarte, ist keine Garantie für Markterfolg in China.
Ja, ich finde das total gut. Zusammenfassend könnte ich sagen, Kompass gibt eigentlich Information oder Antwort zu dem Thema, zu der Frage was, ja, aber das beantwortet noch nicht die Frage wie, wie man das macht. Ne? Und das Thema wie werden wir nach einer kurzen Pause behandeln.
Die Welt verändert sich massiv und Sie wollen und müssten Ihr Unternehmen weiterbringen. Wir, Hannover Impuls, wollen Ihnen dabei helfen. Wir, Hannover Impuls, sind Ihre Wirtschaftsförderung, wenn es darum geht, Ihre Ideen in die Realität umzusetzen. Von der Gründungsidee über die Unterstützung von Innovationsprozessen bis hin zur Expansion in internationale Märkte. Wir unterstützen Sie mit individueller Beratung, Finanzierungsmöglichkeiten und mit Netzwerken. Gemeinsam bringen wir Ihr Unternehmen dorthin, wo es hingehört, nach vorne an die Spitze. Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten mit Hannover Impuls.
Ja, Hannover außer Wetter ist alles gut. Ich bin übrigens auch auf Hannover Messe dieses Jahr 20. bis 24. Auf Gemeinschaftsstand von Hannover Impuls und Teilnehmer oder Experten, ihr seid alle willkommen und kommt vorbei und trinkt einen Kaffee mit mir. Und ja, das Thema wie, ich denke, wir haben hier gleich eine Frage aus dem Publikum und zwar wenn man entscheidet zu investieren, muss man natürlich aufpassen auf sein eigenes Know-how. Ein klassisches Thema, ich denke, für viele, die noch nicht in China investiert sind, ist nach wie vor eine große Frage. Wie kann man sein eigenes Know-how schützen? Das ist hier aus dem Publikum, gerade in der Zusammenhang von Joint Venture und so weiter. Und hier gebe ich einfach in die Runde, wer möchte dazu was äußern?
Der Anwalt muss natürlich zuerst was dazu sagen, ist ganz klar. Also auch wenn sich NDAs und sonstige vertragliche Gestaltungen oft nicht durchsetzen lassen oder nicht gänzlich durchsetzen lassen, ist es immer noch anzuraten, auf jeden Fall entsprechende Geheimhaltungsvereinbarungen zu formulieren und abzuschließen. Denn sie starten sozusagen nicht hinter der Ziellinie, sondern vor der Ziellinie bzw. der Startlinie, wenn entsprechende Dokumente oder unterschrieben wurden, gestempelt wurden. Ja. In der Praxis sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Auch da ist die Frage, wer heute mit entsprechenden Informationen F&E die Nase vorne hat. Aber was wir aus der Praxis sehen, ist, dass die IP-Streitigkeiten bzw. Streitigkeiten aufgrund von Verletzungen von Intellectual Property wesentlich zurückgegangen sind, einfach weil die chinesischen Unternehmen viel mehr selbst investieren und damit natürlich auch das Bewusstsein des Schutzes von IP größer geworden ist. Und auch die Behörden, es gibt inzwischen eigene IP-Gerichte, viel mehr darauf achten, dass IP-Schutz tatsächlich auch durchgesetzt wird. Deswegen, also im Vergleich von vor 15, 20 Jahren hat sich das radikal gebessert. Es ist immer noch nicht optimal. Es ist auch schlechter in China als im Vergleich zu anderen wichtigen Märkten, aber es ist definitiv besser geworden.
Ich merke, da gibt es keine Ergänzungen zu dem Thema.
Ganz kleine vielleicht. Das ist eben auch aus der Verlautbarung, die zu diesem Investitionskatalog kam, dass offensichtlich China eben genau dieses Problem auch erkannt hat, dass die Unsicherheit zu groß ist, die Verunsicherung eben auch bei den ausländischen Investoren und man hier das Problem dann bei den Hörnern packen möchte. Aber wie gesagt, wie es dann wirklich durchgeführt wird, auch in dem letzten Tier 5 Dorf, ist dann wirklich die Frage. Es ist immer noch ein Unsicherheitsfaktor, man muss sich überall absichern. Aber darum ist eben auch eine sehr, sehr gute Vorbereitung über die entsprechenden Kanäle auf der chinesischen Seite oder eben über einen Daniel, über einen Rainer Burkhardt, über Bekannte, die man hier vielleicht auch nochmal anfragen kann, wirklich extrem, natürlich über Hu Xiaolong auch, extrem wichtig, eine gute Vorbereitung, nicht sich blind in dieses chinesische Abenteuer zu stürzen. Hört sich komisch an, wenn man jetzt schon seit über 40 Jahren oder 50 Jahren in China investiert hat oder generell die Investitionspolitik hat, die Offenheit. Es ist aber immer noch anzuraten, das merkt man eben überall. Wenn ich auch zum Beispiel von den Medien gefragt werde, die natürlich auch zu sehr viel Leumund oder eben nicht beitragen, ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig eigentlich über China bekannt ist. Und insofern ist eben auch hier sich rundum vorher zu informieren und währenddessen auch nicht einfach sich auf sein Glück zu verlassen, sondern auf das Wissen von Experten extrem wichtig.
Da stimme ich dir zu. Ergänzend möchte ich sagen, Experten sind wichtig, aber noch wichtiger finde ich aus meiner Erfahrung das Unternehmen an sich selber, das Kernteam, die für Strategie verantwortlich ist. Und dazu möchte ich gerne Daniel fragen, deine Perspektive, deine Erfahrung. Du hast ja mit, ich weiß nicht wie viel, 100 Firmen über China-Strategie studiert oder gearbeitet. Und du hast auch interne Teams beobachtet. Wie sollte man so ein Team formieren? Ist es dann besser, dass man in China das Dokument Investitionskatalog oder andere Dokumente studiert, was vorschlägt in die Zentrale? Oder sollte man in der Zentrale das machen? Oder sollte man Hybrid-Team bilden? Was ist der Erfolgsversprechende, um eine China-Strategie zu entwickeln, auf Basis von solchen Investitionskatalog und weitere Dokumente zu studieren? Wie sollte man das eigentlich vorgehen?
Ja, also ich bin schon ein Freund, also Hybrid, klar, da macht man, glaube ich, da sagt man auch nichts Falsches, aber ich bin ja ein Freund auch von stärkerer Lokalisierung, das heißt ein stärkeres Empowerment der lokalen Organisation, weil es ist halt leider so, wie es ist, das lokale Team kennt den chinesischen Markt besser als das Headquarter, auch wenn sie schon viele Male nach China gefahren sind. Und es gibt natürlich immer noch viele Unternehmen, die versuchen, China aus dem deutschen Headquarter irgendwo aus dem Sauerland oder aus dem Schwarzwald raus besser verstehen zu wollen als das lokale Team. Das hat zur Folge natürlich, dass Entscheidungen extrem langsam sind, extrem vielleicht auch sehr weit von der Realität weg sind, dass das lokale Team sich auch nicht geschätzt fühlt. Wichtig ist, und da bin ich eigentlich Befürworter, dass man das lokale Team stärker einbindet. Es funktioniert aber nicht alleine, weil im Endeffekt brauchen die die Unterstützung, sicherlich auch nochmal technische Ressourcen aus dem Headquarter. Aber ich glaube, es macht schon Sinn, lokal vielleicht eine Taskforce hier aufzusetzen, also Taskforce nicht nur für den Investitionskatalog, aber auch für den Gesamtkontext der ganzen Regularien. Ob man das jetzt Innovationsscouting oder Trendscouting nennen, aber irgendwie bin da schon so der Meinung, lokal so eine Taskforce aufzubauen, die sich solche Dokumente und auch die Interpretation dann genauer anschaut und das dann ganz klar ans Headquarter gibt, natürlich auch mit dem notwendigen Druck und mit dem Sense of Urgency. Also es ist eher aus China heraus.
Das passt auch zu dem Gesamttrend. Lokalisierung, zumindest in der Besetzung des Top-Management-Positionen, ist ja schon größtenteils geschehen. So Kollegen wie Xi, ja, wird immer so typische Führungskraft sein, für deutsche Mittelstand zuständig, als C-Level-Manager und für die Strategie auch. Und du hast ja gerade die Region Schwarzwald und Sauerland erwähnt. Das sind ja die beiden Regionen, wo die Mittelstand auch ansässig sind. Und aber diese Manager wie Xi, die Frage geht dann an dich. Du bist ja wirklich in einer ganz wichtigen Rolle. Die Inhalte von solchen Dokumenten, das ist im wahrsten Sinne des Wortes Fachchinesisch, das dann für die Zentrale zu übersetzen. Wie weit denkst du, ist es wichtig, dass du dieses Inhalt auch zu übersetzen? Wie weit muss man sozusagen, also wie muss man sich vorbereiten, damit die Zentrale auch wirklich versteht, was du sagst, dass das Fachchinesisch auch wirklich versteht?
Das ist eine
gute Frage. Ne? Auch weil ich das glaube, ne? Gerade so die Stärke unserer deutschen Unternehmen in China liegt nicht nur in unsere Global Strengths, ne? Sag mal so unser Prozess, aber auch sicher auch in diesem Local Accountability. Das ist sicher für uns auch ganz wichtig, warum wir etwas hier, warum wir uns mal so an dem Front kämpfen, immer sich gewünscht haben, mehr, dass wir in China diese China Speed bekommen. Heißt das auch an der Stelle, was wir mal vorgeschlagen haben, was wir uns hier im Board also versprochen haben, müssen wir hier das auch die Ergebnisse beliefern. Deswegen schauen wir auch ganz genau auch in diesen 5-Jahres-Plan und auch in diesen Investitionskatalog, vor allem, weil wir, ich denke, so dieses Thema Me Too oder so noch kostengünstiger oder sogar noch schneller etwas zu entwickeln und noch zu bauen, ist nicht unbedingt die Stärke von uns, sondern wir müssen so schauen, ne, mit unserer begrenzten Kapazität. Wir können auch nicht überall sagen, ne, das sind so Bereiche, wo wir glauben, überall so so gleiche die Kapazität zu verteilen, sondern wir suchen auch tatsächlich an der Stelle mit dieser Unterstützung, zum Beispiel von diesem Investitionskatalog, haben wir auch bei unserem Board vorgestellt und natürlich auch sehr viele anderen Betrachtungsweise auch die Information gesammelt und wo wir glauben, dass wir von dem chinesischen Wettbewerber differenzieren können. Und vor allem, dass an der Stelle, weil ich weiß, dass an der Stelle momentan sehr viel in dem Bereich, was weiß ich, verteilt Energienetz oder so Data Center schon investiert wird, weil ich erst jetzt anfangen zu investieren, ne, die entsprechenden Produkte für Data Center zu entwickeln, ist schon eh zu spät. Da müssen wir das mal mindestens 2 oder 3 Jahre voraus, aber nicht 5 Jahre voraus und sagen, okay, das wird sozusagen befördert. Und wo wir auch glauben, wo wir unsere Kompetenz und Stärke einspielen können, das ist schon entsprechende Team aufzubauen, weil das gerade nicht mit einer internationalen, globalen Plattform, die Kunden hier in China bedienen können, anfangen zu entwickeln.
Ja, wir haben.
Bin ich vollkommen bei dir. Board ist, glaube ich, ganz wichtig und eine zweite Abteilung, die eingebunden werden sollte, ist die Forschungsabteilung zu Hause im Headquarter. Ja? Weil wir haben oft die Konstellation gesehen, die Forschungsabteilung hat tolle Ideen gehabt, Board hat abgewunken und gesagt, ist noch zu früh oder wollen wir nicht, wenn die aber, und deswegen stellen wir tatsächlich auch den Investitionskatalog bei unseren Mandanten im Headquarter vor, sozusagen als Inspiration und wenn die Forschungsabteilung da Projekte hat, dass man das im Zweifelsfall verbinden kann und sagen kann, wunderbar, vielleicht nicht in Deutschland, aber in China gibt es Entwicklungsmöglichkeiten, schaut euch das doch mal an.
Ja, schauen wir das doch mal an. Das ist ein gutes Stichwort. Ich habe heute das Gefühl, wir können noch weitere Stunde dran setzen, aber die Stunde haben wir nicht. Ich bin froh, dass wir heute uns zu diesem Thema intensiv diskutieren konnten. Ich bin auch gespannt, welche Rückfragen im Nachgang dann reinkommen. Bei Bedarf würde ich auch sogar eine zweite Session vorschlagen. Und eine Minute später haben wir heute angefangen, eine Minute früher werden wir aufhören. Und ich darf in dem Zuge an alle meinen Dank sagen. Und das nächste Mal, 19. März, haben wir das nächste Webinar Chinas versteckte Chance. Der Nischenmarkt Exportguide für deutsche Mittelstände, falls Sie noch nicht in China sind, aber gerne in China Geschäft machen, dann müssen Sie natürlich den Nischenmarkt finden. Dazu gehört natürlich auch ein Dokument, ist diese Investitionskatalog spielt auch mit. Und wenn Sie möchten, an dem Tag auch zu derselben Zeit. Und ich freue mich auf Ihr Wiederkommen und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ciao.
Vielen Dank. Tschüss.
Vielen Dank, Pfeiler. Ciao.